Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit Daten heilen. Ich freue mich sehr, heute mit Marek Rychewski sprechen zu dürfen. Er ist seit 2021 CDO der Barmer. Herzlich willkommen, lieber Marek, und vielen Dank, dass du der Einladung zu unserem Podcast gefolgt bist.
Ja, danke dir, Marcel, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir heute über die digitale Transformation im Gesundheitswesen sprechen können und auch über die Rolle der Krankenkassen, die gar nicht so klein ist.
Genau, lass uns gerne gleich einsteigen. Wir sprechen jetzt in Woche 2 nach der Bundestagswahl und ganz an den gesundheitspolitischen Themen und am Wahlkampf kommen wir da nicht vorbei. Viele haben kritisiert, dass Gesundheit und Digitalisierung im Wahlkampf fast keine Rolle gespielt haben. Wie siehst du das?
Ich glaube, das war eine besondere Bundestagswahl mit einem relativ kurzen Wahlkampf und auch überlagert von anderen Themen, die für die Menschen ebenfalls wichtig sind, wie innere Sicherheit oder auch Migration oder selbst die wirtschaftliche Entwicklung ist in allem Munde. Und für die Menschen ist Gesundheit oder auch pflegerische Versorgung ein super wichtiges Thema. Das erkennt man auch an den Ergebnissen von verschiedenen Befragungen. Und ich glaube, dass man das vielleicht als etwas unterrepräsentiert betrachten kann, aber das bedeutet nicht, dass es für die Menschen nicht wichtig ist. Nur es gab eben andere Themen in den letzten Wochen, die sehr, sehr stark Einfluss auf den Wahlkampf und insgesamt auf die Stimmung im Land genommen haben. Und die werden aber Gesundheit und Pflege werden ganz schnell wieder auf die Tagesordnung kommen. Wenn man die Presse so betrachtet, dann ist das Thema Krankenhausreform groß. Das Thema Pflegeversicherung oder pflegerische Versorgung ist großes Thema und auch die digitale Versorgung mit der EPA, wo gleichzeitig eben für fast 70 Millionen Versicherte die EPAs angelegt wurden. Das wird alles nochmal stärker durchkommen und ich glaube, in den Vertrags- oder in den Koalitionsverhandlungen wird das Thema Gesundheit und soziale Themen große Rolle spielen.
Ja, auf die EPA kommen wir gleich noch. Ich denke auch, dass es viele Themen gibt, die jetzt in dieser Legislatur auf jeden Fall angegangen werden müssen. Kostensteigerung ist natürlich auch ein großes Problem. In vielen Wahlprogrammen war von einem Digitalministerium die Rede. Das würde natürlich auch Auswirkungen haben auf das Gesundheitswesen. Wie siehst du das und welche Erwartungen hast du an ein solches Ministerium aus Gesundheitssicht?
Ich persönlich bin skeptisch, was ein Gesundheitsministerium angeht. Ich bin selbst so jemand wie ein Digitalminister der Bahama und ich weiß, wie mühsam auf der einen Seite, wie erfüllend auf der anderen Seite so eine Aufgabe sein kann. Ich glaube, wir brauchen Digitalisierung in allen Politikbereichen, in dem Sinne, dass man das gemeinsam mitdenkt, dass wir zwar jemanden brauchen, der vorneweg geht und auch den Weg bereitet, aber am Ende wissen wir, dass wir die Strukturen darunter radikal verändern müssen. Ein Digitalministerium ist eine gute Idee, aber was passiert mit den Zuständigkeiten, Befugnissen auf Ebenen darunter? Viele Themen, die Digitalisierung 1:1 berühren, die das Thema bestimmen, sind ja gar keine Themen, die auf der Bundesebene geregelt werden können. Und da müssen wir uns viel mehr Gedanken drüber machen, wie wir dieses Verhältnis, wie wir die Strukturen anpassen, um tatsächlich den Durchgriff oder den Durchbruch zu erreichen. Im Gesundheitswesen haben wir viele Stellen, die das Thema Digitalisierung schon heute regulieren. Gematik, BMG, GKV-Spitzenverband. Also es gibt genug aus meiner Sicht Formate. Die Frage ist, haben wir den Mut, um überhaupt Digitalisierung nach vorne im Gesundheitswesen zu bringen? Weil es geht nicht um ein Technologie-Update oder vielleicht an einigen Stellen auch ein Technologie-Update. Es geht vor allem um ein Mindset-Update. Das heißt, wir müssen wegkommen von Digitization, also das Verdigitalisieren, Umwandeln von Papier auf PDF zum komplett Neudenken. Und da kann ein Ministerium vielleicht helfen, aber bis sich ein Ministerium gefunden hat, bis sich alle gefunden haben rund um das Ministerium, vergeht auch viel Zeit. Und meine persönliche Erfahrung aus dem Gesundheitswesen, aus der Barmer, ist, dass wir heute und jetzt Veränderung benötigen. Die muss klein vielleicht anfangen, ihre Wirkung entfalten und ich würde nicht zu viel auf neue Struktur setzen, sondern vielleicht mehr auf ein neues Mindset und Menschen, die bereit sind, auch Risiken einzugehen. Denn das ist ein Veränderungsprozess, bei dem es nicht ohne Rückschläge läuft. Und deswegen Persönlich bin ich nicht so ganz überzeugt, dass das Gesundheitswesen ein neues Digitalministerium benötigt. Vielleicht ist es in den anderen Bereichen anders. Was wir brauchen, ist neue Denkweisen und Mut, Themen anzugehen, auch wenn es immer wieder man an Grenzen stößt oder auch Widerstände erlebt.
Ja, das Thema Mut zieht sich eigentlich so ein bisschen durch den Podcast, kann man fast sagen, durch alle Episoden, Gespräche, das kommt immer wieder. Und natürlich auch Mindset, ich glaube, da stimmen dir sehr viele zu. Lass uns nochmal ganz konkret über Digitalisierung bei der Barmer sprechen. Du bist jetzt seit 2021 CDO bei der Barmer und sowas wie der Digitalminister, du hast es gerade gesagt. Wie sieht aus deiner Sicht eigentlich das Zielbild einer digitalen Krankenkasse für dich aus?
Ich pflege das so zu erläutern, dass wir eigentlich nicht an uns selbst gemessen werden, also am Zustand der öffentlichen Verwaltung, ob wir gut in Digitalisierung sind oder nicht, sondern wir werden eher verglichen mit anderen Branchen, selbst mit Onlinehandel, mit großen Technologieunternehmen. Menschen machen Erlebnisse überall, dass sie einfach an ihre Dienstleistungen rankommen, an ihre Informationen, ob das Versicherungen sind oder Banking oder Amazon. Und dann fragen sie sich, warum kann ich nicht das Gleiche von einer Krankenversicherung bekommen? Und das ist das, was mich dann am Ende ein Stück weit umtreibt. Wir haben eine umfangreiche Digitalstrategie bei der Barmer, die auf vier wesentlichen Säulen basiert. Zum einen geht es um attraktive Services, also das, was wir mit unseren Versicherten tagtäglich in der Kommunikation erledigen, Anträge, Bescheinigungen, Tracking, ja, also das, was man eben aus anderen Branchen kennt. Dann haben wir die interne Digitalisierung, also wir müssen unsere Prozesse vereinfachen und auch weitestgehend digitalisieren, um sie zu beschleunigen und auch auf die demografische Entwicklung in unserem Unternehmen zu reagieren. Wir öffnen uns nach außen, also wir wollen auch mit Startups kooperieren und oder einfach mal auch Orientierung geben, wie sich das Gesundheitswesen unter diesen neuen Voraussetzungen entwickeln kann. Und am Ende geht es um unsere eigene Transformation. Also wie bereiten wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Barmer auf diese Veränderung, weil sie sind diejenigen, die das mittragen. Ja, das ist so ähnlich wie bei dem Ministerium. Ich kann die beste Idee haben, aber wenn die Untergeordneten in Anführungszeichen Ebenen diese Veränderung nicht mittragen oder mitbefördern, dann ist jede Strategie mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Und wenn man sich diese vier Aspekte bewusst macht, dann kann man auch entsprechend die Strukturen darauf ausrichten und auch die Projekte entsprechend priorisieren, um den möglichst großen Impact auf unser Unternehmen, aber vor allem auch den bestmöglichen oder größtmöglichen Mehrwert für unsere Versicherten zu generieren. Und wenn ich mir die Anzahl der digital Nutzenden bei der Barmer angucke, dann kann ich sagen, mit fast 2,8 Millionen Menschen, die einen Account bei der Barmer haben, sind wir auf einem guten Weg. Und ich sehe auch die Wechselwirkung zwischen den digitalen Services und den anderen Kanälen. Also wenn die sind sehr eng miteinander verwoben. Und wir haben jetzt verstanden, dass Menschen von uns digitale Lösungen erwarten, nicht nur im Servicebereich, sondern zunehmend auch in der Versorgung. Und wir kriegen auch sehr positives Feedback darüber, wenn wir auch solche Services anbieten. Und ich hoffe, ich erwarte, dass andere noch stärker ein Stück weit mitziehen müssen, weil wir verstehen uns auch nicht als die Insel der Glückseligen. Wir brauchen Menschen, Partner im Ökosystem, also die bereit sind, an unsere Services sich anzuschließen. Und da gehören Leistungserbringende insbesondere dazu. Und auch die Politik muss ein Stück weit für adäquate Rahmenbedingungen sorgen, damit wir eben mit dieser veränderten Erwartungshaltung der Versicherten klarkommen.
Hm. Du hast eben schon Konten der Versicherten angesprochen. Welche Rolle spielt die digitale Identität und Gesundheits-ID für die digitale Transformation in der Barmer?
Ich spreche über die Gesundheits-ID als Vertrauensanker. Also es geht jetzt darum, stärker in die Datenteilung zu kommen, in die Datennutzung. Und wir haben den Versicherten über Jahre auch immer wieder erläutert, dass sie Herren und Frauen ihrer Daten sind, dass sie darüber bestimmen, was mit den Daten passiert. Und Ja, es ist extrem wichtig, dass die Versicherten tatsächlich auch Zugriff auf diese Daten bekommen. Und damit sie diesen Zugriff bekommen, müssen wir ein adäquates Sicherheitsniveau, Schutzniveau sicherstellen. Die Frage ist, auf welchem Weg tun wir es? Aber Menschen werden in Zukunft auf jeden Fall ihre Daten teilen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Daten gut geschützt sind, dass niemand unberechtigter auf diese Daten zugreifen kann. Und da kann so eine Gesundheits-ID schon eine wesentliche Rolle spielen. Und unsere Aufgabe ist jetzt eben, den Weg zu vereinfachen zu dieser Gesundheits-ID, ohne jetzt das wieder komplett in Frage zu stellen. Also auf der einen Seite zu sagen, Vertrauensanker, aber dann auf einmal kann jeder auf meine Daten zugreifen oder, also, aber es muss trotzdem alltagstauglich sein. Also so wie die Menschen das erleben in anderen Branchen, wenn sie eben reisen, dann nutzen sie ihren Pass auch zunehmend elektronisch und das empfinden sie als sicher genug und alltagstauglich genug. Wenn jetzt jeder bei der Ausreise noch zu seinem Personalausweis einen PIN rausholen müsste, ich glaube, das würde nicht unbedingt dazu führen, dass die Begeisterung von Menschen für Reisen oder Mobilität steigt, sondern das würde eher zu anderen Reaktionen führen. Und das müssen wir zu unserer Hauptaufgabe machen. Wir wollen Daten schützen, aber es muss alltagstauglich sein.
Ja, schauen wir mal, wie die neue Bundesregierung das Thema EID grundsätzlich angeht und welche Auswirkungen das letzten Endes auch für das Gesundheitswesen dann haben wird. Lass uns mal ganz speziell zu dem Thema Gesundheitsdatennutzung kommen. Wir haben ja letztes Jahr im März wurde ja das Gesundheitsdatennutzungsgesetz verabschiedet und das enthielt ja auch etwas, was schon eine lange Forderung der Krankenkassen war, nämlich, dass sie mehr mit diesen Daten, die ja alltäglich anfallen, anfangen können. Und wir sprechen hier ganz konkret über diesen Paragraph 25b im 5. Gesetzbuch. Jetzt neulich kam eine Meldung, dass die erste Krankenkasse diese Möglichkeiten, die da geschaffen wurden, dafür nutzt, um frühzeitig zum Beispiel Pflegebedürftigkeit erkennen zu können, dann auch entsprechend intervenieren zu können. Gibt es schon Überlegungen, wie die Barmer diese neuen Möglichkeiten nutzen möchte?
Es gibt diese Überlegungen und wir sind auch schon aktiv geworden im letzten Jahr auch. Wir haben das jetzt vielleicht nicht über Pressemitteilung bekannt gegeben, aber wir haben auch eine erste Aktivität ausgelöst. Und zwar haben wir Eltern von Kindern angeschrieben, die eine unvollständige HPV-Impfung oder HPV-Schutz haben und haben denen empfohlen, auf Basis von unseren Daten die zweite Dosis für ihre Kinder zu organisieren, sich beim Arzt zu melden, und das ist sehr positiv angenommen worden. Wir sind der Meinung, dass wir mit solchen niedrigschwelligen Themen einen guten Einstieg in dieses Thema gewinnen konnten oder gewinnen können, weil auf der einen Seite ist es doch so, dass Versicherte von uns erwarten, und eigentlich ist es teilweise auch so, dass alle denken, wir verfügen über alle Daten und wir nutzen sie und so weiter. Auch wenn es eigentlich so vielleicht in der Vergangenheit punktuell gewesen ist, aber nicht in der Fläche. Und uns ist es wichtig, dass wir Versicherte auch an diesem Prozess teilhaben lassen. Das heißt, wir haben nicht nur sie ausgesucht, sondern wir haben sie auch befragt, was für sie wichtig ist. Wir haben Tests durchgeführt, ob die Anschreiben verständlich sind. Denn einer der Kritikpunkte war, dass Versicherte vielleicht fälschlicherweise angeschrieben werden oder aufgeschreckt werden, und dann ist der Effekt, den wir eigentlich erreichen wollten, ins Gegenteil umgekehrt. Also haben wir mit Versicherten sehr konkret darüber gesprochen und wir haben durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Das ermutigt uns natürlich dazu, weiter an diesem Thema zu arbeiten, und wir werden in diesem Jahr nochmal an dem Thema Rückenschmerz arbeiten. Also wie kann man mit frühzeitigen Hinweisen Chronifizierung von Rückenschmerzen verhindern? Wir wollen uns über weitere Impfthemen überlegen, und wir blicken eigentlich auch auf eine sehr gute Erfahrung bei der Darmkrebsvorsorge, wo wir auch mit eben klassischen Daten wie Alter und Geschlecht und schon in Anspruch genommene Vorsorgeleistung gearbeitet haben und auch mehrere Millionen Versicherte proaktiv auf die Möglichkeit einer eines Blutstuhltests hingewiesen haben, wurde ebenfalls sehr positiv aufgenommen. Also ich glaube, an vielen Stellen, und das ist das, worüber wir schon ganz zu Beginn gesprochen haben, das ist eine Frage vom Mindset. Also wir wissen, unser System ist mehr oder weniger am Limit. Auch einzelne Berufsgruppen im Gesundheitswesen sind mehr oder weniger am Limit. Und die Frage ist, wie kriegen wir trotz dieser ganzen Situation Menschen stärker in die Versorgung eingebunden? Und dann kann so ein Paragraph 25b eine sehr gute Lösung sein. Und wir wissen, dass wir am Ende nur einen Hinweis geben. Die Versorgung erfolgt mit Leistungserbringenden. Also ist auch unser Ziel, in komplexere Sachverhalte auf jeden Fall Leistungserbringende einzubinden, um eben nicht zu Verunsicherung beizutragen oder eben zu einer Überforderung von anderen Stakeholdern, sondern das muss Hand in Hand geben. Aber wir sind eine von wenigen Organisationen im Gesundheitswesen, die kampagnenfähig ist in der Art, dass sie in der Lage ist, mehrere Millionen Versicherte anzuschreiben oder mehrere hunderttausend Versicherte. Das kann kaum jemand sonst machen. Und ich glaube, es kommt auf die Aufgabenteilung und auf eine gute Zusammenarbeit, damit das System sich weiterentwickelt und die Versicherten in die Versorgung kommen.
Kurze Frage dazu. Wie war denn der Impact? Welche Auswirkungen hatte der Hinweis, das Schreiben zum HPV-Schutz?
Also unser Ziel ist, die Impfquote zu erhöhen in den jeweiligen Gruppen. Es ist noch zu früh, um über konkreten Impact zu sprechen, weil wir über Abrechnungsdaten reden und bekannterweise kommen sie immer mit einer gewissen Verspätung. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sieht, wie damals das bei Darmkrebs gelaufen ist, wo Menschen tatsächlich sich diese Testkits nach Hause bestellt haben, dann glaube ich, werden wir hier mit einem ähnlichen Impact haben. Was ich sagen kann, es gab keine Beschwerden, was auch in dem Sinne ein positives Zeichen ist, weil im Gesundheitswesen, und das kennen wir aus der EPA-Kampagne, wenn Menschen sich unangenehm berührt fühlen, dann greifen sie relativ schnell zum Hörer und melden sich zurück. Also ich deute das erstmal als ein positives Zeichen. Und dadurch, dass wir sehr viel Zeit investiert haben in die Vorbereitung der Kampagne, also nicht nur Daten ausgelesen haben, sondern eben Schreiben vertestet haben und mit Versicherten über ihre Sorgen gesprochen haben, da bin ich davon überzeugt, dass es ein positives Impact haben wird. Und wenn wir vielleicht feststellen, dass es doch nicht so weit gegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist es wieder ein Grund, um mit unseren Versicherten zu sprechen und zu sagen, okay, was hat euch gefehlt? Was hätte denn noch besser funktionieren können? Das ist das Thema, Produktentwicklung ins Gesundheitswesen zu bringen. Also wir müssen das Verhältnis zur Gesundheitsdienstleistung insoweit verändern, dass es nicht nur uns gefallen muss, sondern vor allem die Versicherten sich so gut angesprochen fühlen müssen auf die neuen Angebote, wie sie eben das aus anderen Branchen kennen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Know-how, mit unserer Erfahrung, aber auch in Zusammenarbeit mit anderen das sehr gut machen können. Und ich freue mich über diesen Paragraphen und wir müssen dann am Ende auch über die Ergebnisse sprechen. Ich glaube, dass wir jetzt eine Situation haben, wo uns Menschen vertrauen. Und was passieren muss, es muss eine Kommunikation zu den Ergebnissen passieren, damit Menschen sehen, das hat Impact. Also kann ich mich darauf verlassen und vermutlich werde ich auch davon profitieren, wenn irgendwann mal eine der Themen vielleicht angegangen werden, die mich persönlich betreffen.
Ja, spannend, dieses Verständnis von dialogischer, interaktiver Produktentwicklung mit Versicherten zusammen. Das war ja nicht immer so im Gesundheitswesen, ne? Wenn man da mal zurückguckt, auch die letzten über 20 Jahre Entwicklungszeit der EPA, da haben ja Versicherte vielleicht zumindest die ersten Jahre nicht die allergrößte Rolle gespielt. Das hat sich ja zum Glück schon deutlich verändert. Und du hattest die EPA ja eben angesprochen. Deswegen würde ich gern nochmal dezidiert über die EPA mit dir sprechen. Seit dem 15. Januar gibt es ja quasi die EPA für alle. Das heißt, wenn sich Versicherte eben nicht opt-outen, dann wird automatisch eine EPA für sie angelegt. Heißt aber nicht, dass sie nicht, wenn sie die EPA selber nutzen wollen, eben nicht auch nochmal den Registrierungsprozess durchlaufen müssen. Wie ist denn eigentlich die Opt-out-Rate so insgesamt in der GKV, wenn du das weißt, aber auch die Opt-out-Rate bei der Barmer? Und was erwartest du, wenn es dann auch mal zu diesem zweiten Opt-out kommt? Das heißt also, dass Versicherte ihre Daten für das Forschungsdatenzentrum freigeben. Was erwartest du da für eine Opt-out-Rate?
Wenn ich jetzt auf die letzten 5-6 Monate zurückblicke, wo wir die Kampagne durchgeführt haben, dann muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit der Widerspruchsquote. Die liegt bei der Barmer bei 5,5%. Es gab Zeiten, da hat es noch nach etwas weniger ausgesehen. Dann kam der Jahreswechsel und dann ist es etwas in die Höhe geschnellt. Aber grundsätzlich rede ich von einem großen Vertrauensvorschuss der Versicherten gegenüber der EPA. Und im Kontext der Prognosen, die es mal gegeben hat, vor etwas mehr als einem Jahr, sind wir super gut ausgelaufen. Aber jetzt müssen wir gucken, dass die Versicherten eben dieses Vertrauen zurückgezahlt bekommen in Form von verbesserter Versorgung. Wir hatten viele Versicherte, die sich, passend vielleicht zu einer elektronischen Patientenakte, auch im Internet dazu informiert haben. Mehr als 1 Million Besucher hatten wir auf unserem Portal. Das heißt, ich spreche auch schon von einer aufgeklärten Entscheidung, weil eben gesehen werden konnte, dass sich sehr viele Menschen mit dem Thema befasst haben. Dann hatten wir auch über 120.000 persönliche Beratungen, ob ab Telefon oder in der Geschäftsstelle. Und wir haben niemandem irgendwie Steine in den Weg gelegt, um zu widersprechen. Im Gegenteil, wir haben so einfach wie möglich gemacht. Deswegen halte ich diese Quote für belastbar. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie dadurch, dass wir das erschwert haben, irgendwie so niedrig ausgefallen ist, sondern Menschen erwarten eigentlich von uns, dass wir denen so eine Akte zur Verfügung stellen. Dementsprechend ist jetzt auch die Widerspruchsquote da, wo sie heute ist. Und wir werden jetzt Weiterentwicklungen beobachten. Ich hoffe, dass es in der Versorgung ankommt, dass die Testphase in den nächsten Wochen gut vonstatten geht, dass wir gute Erkenntnisse gewinnen, aber auch nicht in Fundamentalkritik verfallen oder sagen, nur wenn es 105% sind oder 110%, können wir flächendeckend mit dem Thema starten. Das sind sowohl Leistungserbringende als auch ihre Dienstleister in der Pflicht, entsprechende Usability für die Leistungserbringer herzustellen, so wie wir das für unsere Versicherten auch mit dem Frontend bisher gemacht haben. Und und dann kommt das Thema Forschungsdatenfreigabe. Man könnte sagen, ich blicke optimistisch, weil es heute eben nicht, die Widerspruchsquote nicht so hoch ausgefallen ist. Aber wir wissen, dass es eine der Themen ist, was die Menschen sehr stark umtreibt. Also heute haben sie vielleicht noch ein Stück weit das Gefühl, dass sie in ihre Daten unter Kontrolle haben. Wenn es dann darauf ankommt, das weiterzugeben, dann gibt es da schon differenziertere Meinungen vielleicht. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit anderen Akteuren in einem konstruktiven Dialog eben dafür sorgen, dass wir die Daten für die Forschung nutzen können. Und man muss nur Verständnis haben, dass wenn man davon überzeugt ist, dass die Daten eben wichtig für die Versorgung oder für die Forschung sind, dass man dann nicht anfängt, ein eigenes Produkt schlecht zu reden. Also ich hatte das Gefühl jetzt in der Zwischenzeit während der Kampagne, dass man von uns erwartet hat, dass wir jedem Versicherten erzählen, wie schlimm eine EPA werden kann. Das ist vielleicht eine falsche Erwartungshaltung an eine Organisation, die viel Geld und Zeit und Aufwand investiert, um damit die Versorgung zu verbessern. Und ich bin gespannt, also ich kann mir vorstellen, dass wir eben in einem konstruktiven Dialog das Thema vorantreiben, dass jeder ein Stück weit seine Aufgabe übernimmt. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn man auf mögliche Sicherheitsrisiken hinweist, auf mögliche Probleme. Es muss nur in einer Art und Weise passieren, wo man das Gefühl hat, es geht nicht eben um eine Fundamentalkritik oder Komplettablehnung, sondern es geht tatsächlich um eine Aufklärung. Und so teilen wir uns die Aufgaben und das ist völlig in Ordnung. Deswegen, wir müssen jetzt schauen, dass Versicherte weiter das Vertrauen halten in die EPA, dass vielleicht das Vertrauen ausgebaut wird, dass auch Leistungserbringende mehr Vertrauen in die EPA gewinnen, wenn sie ihre Vorteile merken. Es gibt positive Stimmen, es gibt weniger positive Stimmen und dann werden wir in das Thema Teilen von Daten für die Forschung gehen und es wird eine Herausforderung, aber es ist auch eine große, große Veränderung für das deutsche Gesundheitswesen, so eine freie Teilung von Daten. Das war eher Silo, Silo, Silo. Und ja, deswegen, ich kann mich jetzt, will mich nicht festlegen. Ich hoffe, dass die Quote nicht zu niedrig ausfällt. Aber Menschen verdienen eine gute Aufklärung. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Ja, gute Aufklärung gehört sicherlich dazu. Vor allem, dass man dieses Thema, das ja für viele auch gar nicht so greifbar ist. Was bedeutet das denn, ne? Forschungsdatenzentrum? Und dass man das an ganz konkreten Beispielen mal deutlich macht. Wo haben denn in der Vergangenheit Daten in der Forschung dazu beigetragen, wichtige neue Arzneimittel zu entwickeln zum Beispiel oder Ähnliches? Ne? Ich glaube, solche wirklich ganz konkreten Beispiele mit ne? Also was weiß ich, seltene Erkrankung und dann hat man anhand der Daten eben tatsächlich herausgefunden, dass jener Wirkstoff irgendwie hier total lebensrettend sein kann für bestimmte Patienten oder sowas. Ne? Ich glaube, diese konkreten Beispiele, die sind vermutlich ganz gut. Und gerade zu diesem Thema Aufklärung, weil du das ansprichst, will ich gerne auch mit dir ganz konkret über den Paragraph 20k sprechen, also über digitale Gesundheitskompetenz. Das ist ja was, was seit über 5 Jahren jetzt seitens des Gesetzgebers vorgesehen ist, dass die gesetzlichen Krankenkassen zur Verbesserung der digitalen Gesundheitskompetenz beitragen. Und mich interessiert natürlich, wie geht das die Barmer an? Wie guckt ihr da drauf? Wie wichtig ist das, dass Versicherte hier kompetent gemacht werden, um zum Beispiel eben, du hattest vorhin die diversen Anwendungen genannt, die ihr habt und Services im digitalen Bereich, damit die sowas auch akzeptieren und auch souverän nutzen können?
Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, weil wir schauen müssen, wie sind die Ausgangsvoraussetzungen für einzelne Gruppen, insbesondere auch für die vulnerablen Gruppen. Also wir beide sind uns sicherlich einig und wir hatten auch darüber diskutiert, Digitalkompetenz ist keine Frage vom Alter, aber eine Frage von Erfahrung. Und es gibt Menschen, das war auch eine super Erkenntnis bei der Vorbereitung der Kampagne für die elektronische Patientenakte. Als wir Menschen gefragt haben, können Sie sich vorstellen, für das Widerspruchsverfahren einen QR-Code zu nutzen, dann haben sie gesagt, sofort ja. Das kennen wir aus eben Erfahrungswerten, auch ältere Menschen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir nicht anstreben, abstrakt über digitale Gesundheitskompetenz zu sprechen. Das ist immer die Frage, wie viel davon, was ich versuche zu vermitteln, abgegrenzt von allen Entwicklungen, die es gibt, im Sinne eines Kurses. Man trifft sich zweimal für 5 Stunden und macht einen Kurs. Wie viel davon bleibt auch hängen? Ich persönlich bin ein starker Befürworter von versorgungsintegrativer Vermittlung von Digitalkompetenz, so wie wir das jetzt zum Beispiel bei dem Thema EPA gemacht haben. Wir haben einen Anlass gehabt, wir haben gesagt, okay, es gibt jetzt die Notwendigkeit, eine EPA einzuführen und wir möchten euch die Informationen zur Verfügung stellen. Wir haben ein umfangreiches Informationsmaterial auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Video zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Quiz zur Verfügung gestellt. Also so, dass die Menschen sich im Kontext eben dieser konkreten Aktivität mit dem Thema beschäftigen konnten. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Einführung weitere Module in der EPA zum Beispiel weitere Aufklärungsmodule schaltet, so dass die Menschen, wenn sie jetzt in die Nutzung kommen, auch eben erfahrungsbezogen lernen. Zumindest für diejenigen, die eben nicht so viel Erfahrung mit Digitalisierung haben. Gleichzeitig unterstützen wir natürlich auch solche allgemeinen Kurse. Man kann einen Zuschuss bei der Barmer nach den gesetzlichen Vorgaben beantragen. Wir haben mit der Medizinischen Hochschule Hannover ein Programm namens Kundig gemeinsam entwickelt mit der Patientenuniversität. Aber viel wichtiger ist, dass wir das Thema eben in den Alltag der Menschen reinbringen. Und hier haben wir mit ein spezielles Angebot für die Schulen, also für junge Menschen schon vorbereitet, um eben auf dieser Basis in den Schulalltag reinzukommen, das ins Unterricht zu integrieren, wo wir eben Digitalkompetenz mit der Gesundheitskompetenz verbinden. Und ich finde, am Ende gibt es nicht den goldenen Weg. Paragraph ist immer gut, wenn man eine Rechtsgrundlage dafür hat. Aber am Ende kommt es darauf an, dass wir das wirksam umsetzen. Und wie gesagt, für die einen ist es eher versorgungsbezogen, da wo es gerade eine Veränderung gibt. Und für Menschen im Schulalter, die haben mit der EPA zum Beispiel wenig am Hut, da würde es mir auch nicht viel bringen, wenn ich denen jetzt allen ein Modul zum Thema EPA aufs Auge drücke. Da muss ich mich mit anderen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel, wie glaubwürdig sind soziale Medien als Quelle von Gesundheitsinformationen. Ja, also wie gesagt, das greift grundsätzlich für alle, aber wir wissen auch, dass die Nutzung der sozialen Medien bei jüngeren Zielgruppen eben größer ist. Und es, ich glaube, am Ende gibt es nicht die eine konkrete Lösung, sondern wir müssen schauen, was ist eben alltagstauglich. Und das ist für die einen das, aber für die anderen vielleicht komplett was anderes. Mhm. Und wir dürfen uns selbst nicht vergessen, also auch unsere Digitalkompetenz innerhalb der BARMER, da investieren wir auch extrem viel in die Vermittlung von Wissen. Ja, auch die Leistungserbringenden müssen sich in Sachen Digitalkompetenz auf jeden Fall weiterbilden. Da hilft nicht zu sagen, wir sind keine Techies. Darum geht's ja nicht. Also sie müssen nicht programmieren, aber es wäre schon gut, wenn man verstehen würde, wie die Zusammenhänge sind. Und ich glaube, das muss an vielen Stellen passieren. Auch da haben wir unterstützt mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten in Kooperation mit Dritten, damit eben die Leistungserbringenden sich gut auf das Thema EPA, E-Rezept und weitere Module vorbereiten können.
Ja, lass uns mal, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hattest vorhin schon das Thema Zusammenarbeit mit Startups angekündigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das aber was ihr plant, was jetzt noch nicht besteht. Wie sehen da so die Pläne aus und in welchen Bereichen und mit welchen Zielen ist hier eine Zusammenarbeit mit Startups angedacht?
Also wir arbeiten schon sehr stark mit Startups. Wir sind auch eine von den wenigen Kassen, die auch in Venture Capital investiert haben mit Early Bird. Also das heißt, wir haben auf unterschiedlichen Ebenen Kooperationen mit Startups. Wir haben sehr frühzeitig, noch bevor Digas auf den Markt gekommen sind, die Vorläuferlösungen, Oviva und andere in unserem Portfolio gehabt. Wir haben letztes Jahr mit einem Startup namens Dentinostic eine Kooperation angefangen, wo es um Ersteinschätzung zum Thema Zahngesundheit geht mit einer digitalen Lösung. Aber wir haben auch einen Teledoktor, den wir in Kooperation mit einem Partner entwickeln. Das heißt, für uns ist das Zusammenarbeiten mit Startups schon Alltag. Wir investieren auch viel Zeit und Energie in Beratung von Startups, also wenn es um Rahmenbedingungen geht, unter denen man als Krankenkasse mit einem Startup zusammenarbeiten kann. Also wir gehen in Veranstaltungen, arbeiten mit Acceleratoren bei der Wissensvermittlung. Und ich glaube, es ist genau das Richtige, dass wir das tun, weil wir nicht in der Lage sind, alle Probleme alleine zu lösen. Wir brauchen dafür Partner, wir brauchen auch einen frischen Blick auf die Veränderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lese ich auch immer wieder und erlebe das auch, Startups müssen sich stärker auf eben die deutsche Realität einstellen. Die ist nicht einfach, das in den deutschen Markt reinzukommen, ist eine große Herausforderung. Kann man das einfacher machen? Ja, auf jeden Fall, aber auch darüber haben wir schon gesprochen. Es ist ein sehr in sich geschlossenes System, wo es nicht alleine eine Aufgabe der Krankenkassen ist, neue Player in den Markt reinzulassen, sondern da müssen sich auch noch andere stärker darauf einstellen. Und ich glaube, Startups können helfen, das System neu zu denken. Aber es liegt nicht maßgeblich an denen, ob es erfolgreich verläuft oder nicht, sondern es liegt an den etablierten Playern. Und die tun sich verdammt schwer mit Disruptionen. Und wir versuchen dann in diesem Kontext eben unseren Beitrag zu leisten, indem wir eben aufzeigen, welche Rahmenbedingungen es gibt. Und wir sind Kooperationen eingegangen, wir werden Kooperationen eingehen, weil wenn die Menschen das nicht von uns bekommen, dann suchen sie das an einer anderen Stelle und das ist A, nicht von uns gewünscht und wir sind innovativ genug, um solche Kooperationen auch selbst einzugehen und ich bin stolz darauf, dass wir als Barma in diesem Umfeld auch positiv wahrgenommen werden und das möchte ich in Zukunft noch ausbauen, weil ich bewundere den Mut von Menschen, die bereit sind, eben sich auf eine Selbstständigkeit einzulassen, Investitionen zu tätigen. Ich persönlich habe es nie gemacht. Ich habe dafür auf der anderen Seite gearbeitet, aber alleine aus Respekt und auch, weil ich denke, dass es erforderlich für unser System ist, mit solchen Ideen zu arbeiten, bin ich bereit und auch unterstütze aktiv solche Startups.
Die Krankenkassen wollen ja schon länger vom Payer zum Player werden und bezogen jetzt auf digitale Versorgung, könnte das ja auch bedeuten, dass Krankenkassen selbst die voll digitale Behandlungsprozesse anbieten. Also wie ich es zum Beispiel aus Finnland kenne, DigiFinland und Maulo, die bieten dort ja für Versicherte einen komplett digitalen Behandlungsprozess an. Das heißt, ich gebe dort meine Symptome ein. Wenn die eindeutig sind, zum Beispiel Blasenentzündung, dann werde ich weitergeleitet bis hin zu, ich bekomme E-Rezept und kann dann auch sogar das Medikament nach Hause geliefert bekommen. Also werde zum Beispiel vom Sofa zu Ende behandelt. Klingt für uns, glaube ich, noch sehr weit weg. Wir sind schon froh, wenn wir einzelne Behandlungsschritte digitalisiert haben. Was glaubst du, wann sind wir in Deutschland so weit, dass wir wirklich einen komplett digitalen Behandlungsprozess anbieten können? Und ist das etwas, was von der Krankenkasse kommen sollte oder sollte das in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt werden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, wir werden noch lange brauchen, bis wir an so einen Punkt angekommen sind, weil eben wir ein anderes Verständnis haben. Wir sind mit unserem System über Jahre sehr gut gelaufen und ich habe manchmal das Gefühl, dass alle so ein bisschen das Interesse daran haben, dass es weiter so läuft wie bisher. Es gibt zaghafte Veränderungen und es gibt auch Haftungsfragen und ethische Fragen und so weiter. Da tun sich vielleicht andere Nationen einfacher damit als wir. Und auch in meinem Heimatland Polen sieht die Versorgung komplett anders aus. Nicht unbedingt digitaler, sondern weniger solidar. Ich weiß nicht, ob uns das alles allen so klar ist. Wenn wir andere Länder als Beispiele zitieren, nehmen wir uns immer nur den kleinen Teil raus, der uns gerade sehr gut passt in die Argumentation, aber meistens gehen auch Nachteile mit dem System mit einher. Die Aufgabe der Krankenkassen ist, nicht selbst zu behandeln, sondern den Zugang zur Versorgung zu erleichtern. Wir haben mit dem Teledoktor eine Art Lösung, die in diese Richtung geht, wie es in Finnland ist, mit allen, wie gesagt, rechtlichen und technischen Einschränkungen, die es so in Deutschland gibt. Aber am Ende geht es darum, dass wir uns stärker darauf einlassen müssen, dass das System das nicht mehr lange trägt. Und die Frage ist, wo verlaufen die Kompromisslinien? Ja. Ja, also es geht um einen Kompromiss, aber nicht im Sinne eines faulen Kompromisses, sondern einer wirklich positiven Lösung, die auch Mehrwert schafft für die Versicherten, weil das ist am Ende nicht nur eine Frage, bekomme ich überhaupt eine Behandlung, sondern wie viel Lebenszeit geht auf einen Arztbesuch drauf, in Einführungszeichen, weil auch es um Entfernungsfragen geht. Das hat auch einen umwelttechnischen Aspekt, ja, also wenn ich jetzt vermeide längere Anreisen und so weiter. Und das ist auch eine Verfügbarkeit für die Familie oder im Beruf. Also viele gehen nicht zum Arzt, weil sie eben arbeiten müssen oder umgekehrt, ja. Wenn sie zum Arzt gehen oder auf einen Termin warten, bleiben sie länger AU. Wenn wir jetzt die Prozesse komplett neu denken würden, hat es sehr, sehr viele Vorteile für alle Seiten. Es entlastet im Prinzip alle, auch die Krankenversicherung. Aber es geht ja nicht darum, dass wir Geld einsparen, sondern es geht ja darum, dass wir die Kostensteigerung vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausbremsen können. Und wir müssen uns öffnen. Das ist die Frage von Mut und Mindset. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Krankenkasse wird nicht behandeln in Zukunft. Krankenkasse wird in deutschem System vermutlich eine Art Lotse haben. Aber selbst wir müssen die Menschen zu irgendjemandem lotsen. Das heißt, es kommt früher oder später zu Kooperationen. Und ich glaube, das ist die Stärke des deutschen Systems, dass wir verlässliche Partner haben. Aber auch verlässliche Partner müssen manchmal mit der Zeit gehen und sich anpassen und verändern. Und wir müssen es gemeinsam angehen.
Ja, du hast ja völlig recht. Wenn man sich anguckt in Skandinavien, natürlich ist da nicht alles rosig. Allein, dass man einen Arzt zu Gesicht bekommt, ist dort eine größere Herausforderung. Der Zugang ist in Deutschland beispielsweise viel einfacher, ne? Ich glaube, da würde auch keiner widersprechen. Und in der Not sind vielleicht auch manchmal digitale Lösungen in anderen Ländern geboren, weil es eben auch nicht diesen Umfang an Angeboten gibt.
Also wenn man aus einer Komfortsituation kommt, tut man sich schwer mit Veränderung. Das betrifft ja alle. Also es ist jetzt kein Fingerpointing. Auch wir in der GKV haben unsere Schwierigkeiten mit der Veränderung. Und manchmal tun wir vielleicht zu viele Hürden auf. Und die Diskussionen sind ja hinlänglich bekannt. Es geht ja darum zu verstehen, dass es nicht so sein kann, dass sich alle anderen drehen, aber man selbst bleibt stehen, das funktioniert nicht, sondern jeder muss seinen Beitrag leisten. Und wenn wir der Meinung sind, wir wollen das für die Versicherten machen, dann müssten wir mehr auf sie hören. Wir reden über andere, aber manchmal stehen sie eben nicht im Mittelpunkt, wie wir behaupten. Und lass die Versicherten es machen und dann werden wir sehen, ob sie das akzeptieren oder nicht.
Gut, dann sind wir eigentlich schon bei der obligatorischen letzten Frage angekommen. Was ist dein Wunsch an die Gesundheitsdatennutzung und digitale Transformation der Zukunft?
Wir müssen es was die digitale Transformation angeht, sehe ich das als einen großen Veränderungsprozess. Das ist nicht das Einführen von EPA, das ist nicht das Einführen eines E-Rezeptes oder einer EAU, das ist das komplett Neudenken vom System. Ich habe das Gefühl, dass wir bisher versucht haben, diese ganzen Neuerungen auf ein altes System drüber zu stülpen und irgendwie wundern wir uns, dass es nicht passt. Ja, also wenn etwas zu klein ist für ein zu großes Element, dann passt es selten. Deswegen, mein Wunsch ist, dass wir anfangen, im Prinzip auf einer grünen Wiese zu denken. Auf der einen Seite, und da kann auf der anderen Seite die Datennutzung eine wesentliche Rolle spielen, weil diese Vereinfachung, über die wir gerade gesprochen haben, basiert eben darauf, dass ich nicht ohne Vorinformationen in die Versorgung komme, sondern das meiste der Vorteile basiert darauf, dass der Patient viele Informationen mit seinen Leistungserbringenden teilt, damit sie sie nicht nochmal erheben müssen oder dass sie nicht fehlen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn wir stärker in die Digitalisierung kommen, werden auch mehr Daten generiert, was am Ende noch dazu beiträgt, dass sich das System weiterentwickelt. Und wir wissen, dass wir KI benötigen, um diese Veränderungen herbeizuführen. Und KI-Modelle basieren eben auf Daten. Und wir haben so viel darüber gehört, dass wir eigentlich in der Pandemie keine deutschen Daten haben wollten. Also wenn wir selbstbestimmt autark von anderen Ländern agieren müssen, müssen wir anfangen, eigene Daten zu generieren und sie vor allem dann am Ende auch zu teilen.
Ja, super. Vielen Dank. Das Thema KI haben wir jetzt ein bisschen ausgespart. Ich glaube, das nehmen wir uns für die nächste Folge dann vor, die wir zusammen machen. Super. Ja. Hat Spaß gemacht. Alles Gute für dich.
Danke, Marcel.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Alles Gute auch für euch und bis zur nächsten Folge.